Radio Potsdam. Smürek trifft.
Willkommen bei Smürek trifft. Wir sitzen heute auf einer der höchsten Erhebungen Potsdams. Wir sind 76 Meter über dem Meeresspiegel. Gut, ist jetzt nicht so dolle, aber wir sind auf dem Pfingstberg. Hinter uns das bekannte und wunderschöne Schloss Belvedere. Friedrich Wilhelm IV. War auch schon verliebt in die italienische Schönheit und hat nach deren Vorbild hier ein Schloss errichten lassen, das 1863 fertig geworden ist. Wir schauen jetzt über Potsdam. Die Sicht ist etwas eingeschränkt, weil in den letzten Jahren hier viele Bäume nach oben gewachsen sind. Aber uns geht es heute auch viel mehr um die schöne Innensicht. Denn wir haben heute einen sehr spannenden Gast bei uns, der eine Menge zu erzählen hat. Insbesondere auch in der Rücksicht. Wenn man den Lebensraum meines heutigen Gastes betritt, dann sieht man am Klingelschild, dass es sich hier um ein Dentallabor handelt. Soweit so gut. Wenn man mit ihm spricht, erfährt man Überraschendes. Mein heutiger Gast war, und jetzt hören Sie mal genau hin, Fallschirmjäger. Er war beim Sondereinsatzkommando. Dann stand er zur Abwechslung mal auf Skiern als Mitglied der Ski-Nationalmannschaft, wo auch sonst. Er hat Pferde in den USA geritten und hat Polo in Chile und Argentinien gespielt. Er hat Wüsten durchquert und Urvölker getroffen. Er war eine Zeit lang Dauergast in Fernsehshows, zum Beispiel bei Sandra Maischberger im damals stattfindenden Schlachthof und bei Wim Tölke im Großen Preis, mit dem ihn später auch eine große Freundschaft verband. Und trotz alledem lebt er schon seit 25 Jahren in Potsdam. Wenn Sie wissen wollen, wie das alles in ein Leben passt und was man dabei alles erlebt und vor allem auch lernt, dann ist das heute Ihre Sendung. Herzlich willkommen bei Smürek trifft, Wolfgang Traut.
Hallo, schön, dass ich da bin.
Fangen wir mal ganz von vorn an. Sie kommen aus Nürnberg. Sie sind auch dort aufgewachsen,
ne? Ja, bin in Nürnberg geboren, aufgewachsen bis 1993.
Was von dem, was Sie alles in Ihrem Leben erlebt haben, hatte mit Ihren Eltern zu tun?
Eigentlich gar nichts.
Gar nichts?
Nein, also mein Vater war Unternehmer. Meine Mutter war eine typische Hausfrau, hat sich um die Erziehung der Kinder gekümmert, um Haushalt, später dann um das Haus und den Garten. Und wir hatten eine schöne Kindheit, eine behütete Kindheit. Wir sind gut erzogen worden und ja, aber von dem allem, was ich dann so später so den Drang erlebt habe, habe ich also weder von meinem Vater noch von meiner Mutter was. Mein Vater war gut, er hat den Ersten Weltkrieg miterlebt als Kind, Weimarer Republik, Zweiten Weltkrieg, russische Gefangenschaft, Teilung Deutschlands, Wiedervereinigung. Also er hat in dem Sinn auch ein großes Abenteuer hinter sich an Weltgeschichte. Ich habe nur für mich das Abenteuer gesucht.
Sie haben ja dann Zahnmedizin studiert. Wie sind Sie denn zu Zähnen gekommen?
Naja, Zahnmedizin ist nicht ganz richtig. Ich bin Zahntechniker und typische Ausbildung als Geselle, also als Lehrling, Geselle, dann später Zahntechnikermeister. Und der Ausschlag war eigentlich meine Mutter, die hat zu mir mal gesagt, Bob, du musst doch mal was Vernünftiges lernen, als wie immer in der Welt rum oder beim Militär oder auf Skiern.
Was hat Sie, was fasziniert Sie an Zähnen so?
ist eine gute Frage. Was fasziniert mich an? Ja, erstens einmal, man kann Menschen positiv verändern. Man kann ihm neue Lebensqualität vermitteln. Man kann ihnen ein schönes Lächeln zaubern. Dann die Arbeit mit den Menschen, die Zähne so einzupassen oder so anzufertigen, dass sie nicht wie Zähne oder wie künstliche Kronen ausschauen, sondern wie natürliche Zähne, aber dennoch eine Verschönerung, ein schönes Lächeln. Das ist eigentlich mein Spezialgebiet, dass ich den Patienten oder den Leuten, egal ob Mann oder Frau, ob junges Mädchen, ihnen schöne Zähne anfertige.
Also eine Verbesserung der Lebensqualität, ne? Dass man sich hinterher einfach besser fühlt dann auch. Aber irgendwann haben Sie sich doch nur noch um Ihre eigenen Zähne gekümmert, ne? Und sind dann raus in die Welt.
Ja, das muss man ein bisschen so differenzieren. Ich bin natürlich schon immer auch meinem Beruf treu geblieben. Ich habe mir nur immer über die Jahre hinweg eine gewisse Auszeit gegönnt, so zwischen zwei und drei Monate, und habe mir eigentlich immer neue Ziele gesetzt, die Welt zu erkunden. Mehr oder weniger war es eigentlich auch, sagen wir mal, der Drang nach außen, was Neues zu erleben, die Welt von einer anderen Perspektive kennenzulernen, nicht aus der Höhe eines Jets aus 10.000 Meter oder eines fahrenden Zuges oder irgendwo am Strand oder durch fahrendes Auto durch die Landschaft, sondern selber zu Fuß, so wie Gott uns eigentlich geschaffen hat. mit natürlichen Kräften, ohne jegliche Hilfsmittel. Und gut, ich habe das Abenteuer gesucht, aber wenn man diese Abenteuer heute vergleicht und man sagt, man macht ein Abenteuer im Vergleich zu dem, was Scott Shackleton, Atkinson, Hillary gemacht hat, ist es heutzutage eigentlich kein Abenteuer mehr. Wir haben alle Möglichkeiten von GPS, wir haben Schlafsäcke bis minus 50 Grad, wir haben Schlafsäcke bis plus 30, 40 Grad, Zelte, wir haben das absolute Equipment. Wir wissen jederzeit, wo wir stehen, durch GPS, durch Kompass. Gut, Kompass hatten sie damals schon auch, oder Seesextanten. Also, aber es ist trotzdem immer noch ein Abenteuer.
Sie haben ja als Fallschirmjäger gejagt und sind dann auch noch zum Sondereinsatzkommando gekommen. Und dann ging es raus in die große Welt. Woher kam denn die große Lust auf Freiheit bei Ihnen?
Ach, ich denke mal, jeder Mensch von uns hat ein gewisses Maß Potenzial an Freiheit.
Aber die meisten bleiben dann doch in ihrer alten Umgebung und nur wenige schaffen es dann wirklich richtig, Freiheit zu leben, oder?
Das ist die eigene Courage, die sie nicht überwinden. Okay. Mein Vater hat auch immer zu mir gesagt, Mensch, ich beneide dich. Ich hätte auch immer gern gereist, aber ich konnte es nicht. Das ist ein ganz klarer Satz. Jeder möchte das, kann aber nicht, weil er auf seiner Haut einfach nicht raus kann.
Was hat Sie genau getrieben, um die vielen Länder zu sehen?
Die Freiheit, die Unabhängigkeit, die Freiheit vielleicht war es, weil ich vielleicht zu behütetes Elternhaus gehabt hatte. Also ich hatte wirklich eine tolle Kindheit und auch eine tolle Jugend, uns hat es an nichts gefehlt. Also meine Mutter war eine Übermutter, war eine Glocke, mein Vater war... Vater, gut, er war Unternehmer, er hat auch wenig Zeit gehabt. Aber ich war schon immer, ich habe schon immer mit Schaukelpferden, ich war schon als Zweijähriger auf dem Schaukelpferd gesessen und habe gesagt, ich wäre irgendwann mal Cowboy.
Klare Visionen.
Ja, es waren klare Visionen, die sich behalten haben. Und es gibt ein ganz einfaches Credo: Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Und das erspart dir viel Zeit und Mühe. Wie das der Einzelne jetzt umgehen vermag damit, das muss er für sich selber entscheiden. Aber ich habe es halt auf die Art und Weise, dass ich eben das verwirklicht habe, was ich mir vorgenommen habe.
In wie vielen Ländern waren Sie unterwegs ungefähr?
Naja, also das kann ich Ihnen jetzt nicht zählen. Also ich war im gesamten afrikanischen, also amerikanischen Kontinent. Ich war in Nordafrika, ich war im kompletten südasiatischen Raum. Ich war in Russland, ich war in China.
Okay, falsche Frage. In welchen Ländern waren Sie nicht? Das wäre wahrscheinlich leichter zu fragen.
Ich war noch nie in Schweden.
Na dann, ist ja auch, haben auch ganz schöne Wälder dort.
Schweden ist auch eine Sache, ich würde das auch gerne nochmal machen. Ich bin leidenschaftlicher Motorradfahrer. Ich würde mal Schweden mit Motorrad befahren. Das Einzige, was mich nie gereizt hat, war Australien. Und reizt mich heute noch nicht.
Sie haben die Eiswüste durchquert, ne? Da ist es zumindest, denkt man, sehr kalt. Und wie lang waren Sie da unterwegs?
Ja, auch so an die 35 Tage. Ich habe die mit 8 Hundeschlitten durchquert. Also gestartet habe ich, wie klassisch gesehen, auf den Spuren von Jack London in Whitehorse. Bin dann oben rüber Lake Lamberge vorbei, hoch Dawson City, weiter zum Polarkreis und über Alaska wieder zurück nach Whitehorse. Bin dann über den Chilhot Pass, also White Pass damals, wo dieser große Goldrausch stattgefunden hat, also Übergang nach Skagway. Und von Skagway bin ich dann mit der Fähre, klassisch Rucksack, alte Schneeschuhe, Bärenfell hinten drauf, das ich von dem Trapper damals noch geschenkt bekommen habe. Klassisch mit der Fähre nach Prince Rupert, von Prince Rupert mit dem Daumen nach Vancouver und von Vancouver mit dem Flugzeug nach Hause.
Naja, jetzt haben Sie die Reise populär gemacht, jetzt werden wahrscheinlich viele auf Ihren Spuren wandern. Was war die größte, extremste Kälte?
Ja, also die Kälte ist schon, also bis zu minus 35, 40 Grad nachts. Es ist eine andere Kälte, die man hier kennt. Sie ist trockener, man empfindet sie nicht so. Das Schlimme sind die Schneestürme mit einer extremen Kälte. Aber mit unserer Ausrüstung heute ist das teilweise kein Problem. Aber immer, wie gesagt, Sie können körperlich topfit sein, Sie können die beste Ausrüstung haben. Wenn Sie den Willen nicht haben, die Einstellung dazu nicht haben, dass es jetzt kalt ist, dass es jetzt heiß ist, es zulassen, dass Sie sagen, es ist so, und immer das Ziel vor Augen haben, nützt Ihnen auch die beste Ausrüstung und die beste körperliche Vorbereitung nichts.
Bevor wir in die nächsten Reisen gehen, will ich schon mal so ein Halbresümee abfordern, weil Sie haben gerade gesagt, Sie sind auch an Goldrauschorten vorbeigekommen. Wenn Sie jetzt rückwärts resümieren, lieber reisen oder lieber ein Haus bauen?
Lieber reisen. Also Haus belastet. Ich meine, es ist ein Besitz, den kann man irgendwann mal verkaufen. Aber von den Erinnerungen eines Hausbaus und das Unterhalten hat man meistens schlechtere Erfahrungen, gerade jetzt heute. Früher war es anders. Aber Reisen bildet. Reisen gibt dir ein gutes inneres Gefühl, ein gutes inneres Gefühl der Unabhängigkeit, der Freiheit, der geistigen Freiheit. Aber man muss natürlich auch die Einstellung dazu haben, so ein Leben zu genießen und durchzuführen.
Genau, und dann tauchen wir gleich viel tiefer ein noch in Ihre vielen Reisen. Sie, liebe Hörer, können dabei sein und dazu passend hören wir von Wolfgang Traut ausgesuchte Musik, die auf Radio Potsdam sehr selten zu hören ist, nämlich Filmmusik. Und wir hören jetzt Jenseits von Afrika.
Radio Potsdam, Smürek trifft.
Bei mir zu Gast bei Smürek trifft ein Mann, mit dem es am Stammtisch sicher nie langweilig würde, weil er einfach ein prall gefülltes Leben gelebt hat. Ich versuche das in meiner Sendung ein wenig abzubilden. Bei mir zu Gast der Potsdamer Wolfgang Traut. Willkommen zurück.
Hallo.
Wir treffen uns heute auf dem Pfingstberg. 1683 hieß dieser Berg noch Eichberg, denn hier war ein Stadtwald, aus dem die Bevölkerung sich kostenlos Holz nehmen durfte. Später hieß er wegen dem jüdischen Friedhof, der gebaut wurde, Judenberg und dann Pfingstberg. Warum, weiß man bis heute nicht so ganz genau. Man sagt, der König hatte zu Pfingsten dieser Anhöhe mal einen Besuch abgestattet. Wir reden jetzt aber mal über einen Ort, der auch für das Reduzieren bekannt ist, für die Konzentration auf das Wesentliche, nämlich die Wüste. Mein nächster Gast kennt die Wüste, weil Sie sind da ein paar Mal durchgelaufen. Ne? Zum einen die große indische Wüste, die Wüste Thar, spricht man das aus?
Die Wüste Thar, ja.
Genau. Sie hat, habe ich mal nachgelesen, 233.000 Quadratkilometer, also nicht gerade klein. Und Sie haben gesagt, da gehe ich mal rein.
Ja, wobei die Wüste Thar eigentlich eine der stark besiedelsten Wüsten der Welt sind, aber dennoch eine sehr einsame Wüste ist, und zwar im Grenzgebiet zwischen Indien und Pakistan. Dort, wo auch im äußersten Süden Atomtests der Inder und Pakistani noch erfolgen. Deswegen sind diese Teile eigentlich gesperrt. Und da bin ich durch.
Warum?
Das war der Reiz. Der Reiz eben, kann ich's, schaffe ich's, komme ich durch, ohne erwischt zu werden. Es war aber so, sagen wir so, es war am Rande. Also gestartet bin ich oben in Bikaner. Das ist in Rajasthan, also eine ziemlich große Stadt. Dann die ersten, sagen wir mal, 300 Kilometer, 250, 300 Kilometer sind es noch einigermaßen besiedelt. Ist auch keine Sandwüste in dem Sinn, sondern Geröllwüste. Und dann bin ich ja die letzten, naja, über 500 Kilometer dann mit zwei Lastenkamelen durch. Und das waren dann richtige Sanddünen bis zu 100, 150 Meter hoch.
Wie fühlt man sich da, wenn man so die ersten Schritte tut, wenn man so am Start dieser ganzen Geschichte ist?
Ja, die Beine sind ziemlich schwer und in den ersten Momenten denkt man, ich...
Was habe ich da gemacht?
Was mache ich eigentlich da? Was tue ich hier? Ich habe jetzt noch so schlappe 900 Kilometer zu Fuß vor und eigentlich könnte ich doch irgendwo am Strand liegen und mir die Beine mehr baumeln lassen, einen Drink nehmen und ein bisschen Spaß haben. Aber gut, das will ich eben nicht.
Wann lässt das Gefühl nach, so das, was Sie gerade beschreiben? Nach wie vielen Kilometern? Oder lässt es nie nach, kann ja auch sein.
Doch, 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 das Gefühl lässt immer, das ist von jedem Tag aufs Neue. Und je mehr und je länger sie unterwegs sind, desto schwerer werden die Beine, desto länger brauchen sie auch am nächsten Tag wieder in den Gang zu kommen. Aber sie haben ein Ziel vor Auge und es heißt ja auch, allgemein, der Weg ist das Ziel zu erreichen, das ich mir selber gesetzt habe, diese Wüste im Alleingang als erster Mensch zu Fuß zu durchqueren.
Wie plant man sowas? Mit wem spricht man da? Gibt es so eine Art Wüstenreisebüro oder fragt man indischen Gelehrten oder wie macht man das?
Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, Reinhold Messner war in solchen Sachen immer ein gewisses Vorbild von mir. Er ist zwar ein absoluter Exzentriker, er hat auf einem ganz anderen Gebiet Erfolge geschrieben, große Erfolge, also die ihm kein Mensch mehr nachmacht. Bergklettern, Besteigen war nie so jetzt mein Ding. Aber er hat die Wüste Taklamakan. Er wollte ja durchqueren, hat nach 500 Kilometern aufgegeben. Und das war auch so ein gewisser Anreiz. Aber für mich war der Anreiz, eine Wüste zu durchqueren, eben, vorher habe ich eine Eiswüste durchquert mit Hundeschlitten, vorher Dschungel, Gebirge, die Sierra Tarahumara in Mexiko. Ich wollte nicht eine Sache machen, ich wollte vielseitig die Welt erkunden.
Wenn man so durch die Wüste geht, wie kalkuliert man eigentlich den Wasserverbrauch? Ein Supermarkt lag da ja sicherlich nicht an der Strecke. Wie geht man da vor?
Es gibt kein 7-Up alle 200 Kilometer oder 100 Kilometer. Das ist ein großes Problem. Die ersten 200, 300 Kilometer war es noch möglich, weil bin ich entlang oder abseits alter Karawanen, da hat es noch Wasservorräte gegeben, weil der Wasserverbrauch steigt dann schon bei dieser Anstrengung, bei der Hitze bis zu 10 Liter am Tag brauchen sie schon. Und das rumzuschleppen, also 10 Liter hatte ich immer dabei, die haben dann den ganzen Tag auch gereicht, aber konnte ich dann wieder auch nach. Denn später war es dann ein bisschen schwieriger, aber dann haben die Kamele, die zwei Lastenkamele, den Großteil am Wasservorrat für mich getragen.
Gibt es auch so Schreckmomente, wo man denkt, oh, Kanister kaputt oder Kamel weg oder kann sowas passieren? Oder ist Ihnen das passiert?
Ja, wissen Sie, die Angst begleitet sie bei jeder Expedition mit. Und es ist nur immer die Frage, wie gehen sie speziell mit dieser Angst um? Angst ist eine normale Reaktion des Körpers vor etwas, was er nicht kennt, was er nicht tut, was fremd ist. Und einmal, wenn sie mal so im Laufschritt oder im Laufen drin sind, kriegen sie so das Rausch des Laufens. Wir merken nicht mehr, was links und rechts ist. Schauen nur auf den Kugelkompass und laufen, laufen. Sie haben einen gewissen Rhythmus. Es spielen Dinge im Kopf ab. Die ganze Kindheit, sie arbeiten ihre Kindheit auf. Sie arbeiten ihre Zukunft auf. Was bringt mir die Zukunft? Wie ist es der Gegenwart? Sie merken nichts mehr. Und irgendwann war mal so, hoppla, ich halte jetzt mal an, irgendwas stimmt was nicht. Ich wusste nicht was. Und ich drehte mich um, Kamele waren weg.
Weg?
Weg. War nicht mehr da. Ich hatte die hinten angebunden an den Gürtel, eigentlich ziemlich fest. Und es muss sich gelöst haben, aber ich wusste ja nicht wann. Also keine Panik, keine Panik, keine Panik. Wolfgang, ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, Wolfgang. Alles wird gut, alles wird gut. So, okay, nachdenken, die Spuren. Und Wind setzt ein, die Spuren verwehen. Ich war immer schneller. Wo sind die Spuren, wo sind die Spuren? Dann kriegt man natürlich dann schon ein bisschen Panik. Aber es war dann nicht so, waren vielleicht 2-3 Kilometer standen sie in der Ruhe da, so dieses typische Kamel und der Kiefer kaut. So, was willst denn du jetzt hier? Ne?
Waren sie gerettet im sprichwörtlichen oder im wörtlichen Sinne? Ne?
Ja, ich war gerettet. Also ich wusste jetzt nicht mehr, soll ich weinen oder soll ich lachen. Also ich habe dann beides geweint und gelacht. Auf dem Boden gekniet und die Welt umarmt. Und also ich es war eine Emotion in mich, die freigesetzt worden ist, als ob ich meine, es waren 10 Atombomben. Ja, also es ist unbeschreiblich. Aber gut, mein Emergency-Gerät hatte ich immer am Mann. Das sendet dann Signale nach oben. Das ist das. Also früher hat es sowas nicht gegeben, aber sendet dann Signale nach oben. Das nächste Flugzeug, das in der Nähe ist, sendet es und man kann sie auf 100 Meter orten. Also dann wird eine Suchaktion eingeleitet und man findet sie.
Diese Kamele, gibt es da eine Kamelvermietung oder kauft man die Dinger?
Naja, ich hatte schon immer irgendwo so, wenn ich irgendwo war, irgendwo einen gewissen Riecher, wo gehe ich rein, welche Kneipen besuche ich, welche Orte suche ich auf, um die entsprechenden Leute kennenzulernen. Und da kannte ich also auch einen Kamelzüchter. Dann bin ich mit einem Motorrad hinten drauf, ist der durch die Stadt gefahren. Also Indien hat ja einen ziemlich scharfen Verkehr. Also ich kenne schon viele Verkehre auf der Straßenverkehre auf der Welt. Das war schon der Schärfste. Schließlich dann angekommen, dann umgerechnet 500 Euro gezahlt, 500 Mark damals pro Kamel. Dann habe ich mein ganzes Equipment geholt und es war so am Stadtrand von Jaisalmer, da wo ich praktisch dann die letzten 400 Kilometer dann mit zwei, vorher habe ich ein Kamel, das war nicht ganz richtig, was ich gesagt habe, ein Kamel und dann die letzten 400 Kilometer waren es dann zwei Kamele.
Kann man mit den Tieren eigentlich so eine Art Freundschaft schließen, weil die sehen immer so zufrieden, gleichgültig aus, wenn man so Kamele anguckt? Kriegt man da eine Verbindung hin zu den Tieren?
Zu Kamelen nicht. Also zu meinen Hunden damals, wie ich durch den Yukon, Alaska, hat man eine gewisse Freundschaft. Aber zu Kamelen, man muss Kamele einfach als Nutz- und Lastentiere sehen. Und sie sind auch nicht gerade einfach in der Handhabung.
Das können wir jetzt leider nicht alles besprechen, aber ich denke, die wenigsten Hörer werden eins haben zu Hause, dass sie jetzt wissen wollen, wie kann ich mein Kamel in Hand haben? Ob es die berühmte Fata Morgana wirklich gibt, das erfahren wir nach der nächsten Musik, die wieder ausgesucht von meinem Gast ist. Bis gleich.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Willkommen zurück bei Smürek trifft. Ich will von meinem heutigen Gast wissen, ob es die berühmte Fata Morgana gibt, denn er ist prädestiniert dafür, mir das zu beantworten, denn er hat die große indische Wüste, zum Beispiel diese, durchquert. Willkommen zurück, Herr Traut. Haben Sie eine Fata Morgana gesehen? Zum Beispiel Ihre Traumfrau mit einem Cocktail am Horizont?
Nee, leider nicht. Das hätte mir vielleicht über viele einsame Abende in der Wüste hinweggeholfen, aber ob sie die tatsächlich gibt, diese Fata Morgana, ist ja heute noch ein bisschen umstritten. Aber es sind Spiegelungen und es wird in vielen Filmen immer sehr schön dargestellt, gerade mit dieser Traumfrau mit Cocktails.
Aber Sie haben sie nicht gesehen?
Ich habe sie später dann gesehen.
Das ist auch gut. Wir haben ja gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, aber ich will noch mal drauf eingehen. Die größte Herausforderung bei so einer Wüstendurchquerung ist ja sicherlich auch das Bezwingen der eigenen Gedanken im Kopf. Ne? Sie haben es ja auch gerade schon mal angesprochen. Wofür hatten Sie die meiste Angst?
Kann ich Ihnen nicht mal so sagen, wovor ich die meiste Angst gehabt habe. Es ist ja nicht einmal so diese körperliche Konstitution bei solchen Sachen. Es ist der Wille, es ist der eiserne Wille, einfach durchzuhalten. Und wenn Sie diesen Willen haben, das Ziel zu erreichen, dann erreichen sie das auch. Ohne jetzt Angst zu haben, zu versagen. Die größte Angst hatte ich, kein kühles Bier am Abend mal zu. Das wäre das.
Das war eher eine Sehnsucht, ne?
Ja, das war dann die Sehnsucht und war schon mal so bei einer anderen Geschichte, aber wenn wir jetzt die noch weiter verfolgen, dann
Ich habe so viele Fragen noch, weil Sie haben ja auch wirklich so ein schönes Leben erlebt. Wie ist denn das eigentlich? Man ist ja viel allein. Ist man dann auch automatisch einsam? Waren Sie einsam? Und hält man das aus?
Ach, ich habe mich viel mit meinem Rucksack unterhalten. Also ich habe meinen Rucksack auf die andere Seite vom Feuer, von der Feuerstelle.
Das ist wie bei Castaway mit Tom Hanks, redet doch ja, da mit seinem Volleyball, ne?
Ja, und habe mich mit denen unterhalten. Aber sagen wir so, ich bin von Natur aus, liebe ich die Einsamkeit. Ich bin selber sehr gerne allein. Erstens einmal das, weil ich mit mir allein gut zurechtkomme. Und ich kann alleine, sagen wir mal, meine Reisen oder meine Emotionen so aufnehmen, so planen, verarbeiten und mit mir teilen, so wie ich es möchte. Diese gewisse Einsamkeit hatte ich eigentlich nie, muss ich ganz einfach sagen. Und wenn, habe ich mich beim Rucksack unterhalten, habe die Kamele ein bisschen gestreichelt.
Wie hieß der Rucksack, hat er einen Namen?
Wusste nicht mehr. Naja, nennen wir mal Ego.
Okay. Was haben Sie denn rückblickend in der Wüste gelernt und können Sie das heute noch anwenden?
Rückblickend, eins habe ich gelernt. Die Wüste ist die einzige Landschaft, das einzige Umgebung, wo Leben und Tod so nahe beieinander liegen. Und ich habe nicht speziell von der Reise durch die Wüste gelernt. Ich lerne speziell aus jedem meiner Reisen etwas fürs Leben. Sei es der Umgang mit Menschen, sei es der Umgang mit Problemen, sei es der Umgang mit Situationen. Und für mich selber habe ich sehr viel gelernt und habe sehr viel, ich schätze das Leben mehr. Ich schätze Dinge, die für viele eigentlich selbstverständlich sind, schätze ich mehr und begnüge mich auch damit. Also ich muss nicht jetzt, wenn ich mehr habe, ist es okay, weniger habe, ist auch nicht so schlimm.
Und würden Sie Menschen empfehlen, das auch mal zu machen, so eine Art Wüsten, also Erfahrung, es gibt ja auch viele, die machen diesen Jakobsweg nach Santiago de Compostela und so, weil sie, wie Sie es gerade beschrieben haben, ja, man sucht sich, ja, findet
also,
sich.
Ja, das muss jeder selber für sich entscheiden. Also der Jakobsweg ist zum Beispiel auch nochmal sowas, ich bin jetzt, wenn ich das sagen darf, ich bin jetzt 62, also beziehungsweise im Februar nächstes Jahr wäre ich 62. Solche extremen Touren mache ich nicht mehr. Aber ich habe schon noch ein paar Sachen, die ich machen möchte. Und unter anderem der Jakobsweg.
Im Regenwald waren Sie auch. Da will ich auch noch mal kurz hinspringen. Sie haben da Urvölker getroffen. In Venezuela war das, ne? Mhm. Sie haben mal gesagt, mit dem Verschwinden der Urvölker gehen der Menschheit auch so eigene Wurzeln verloren. Was genau meinen Sie damit? Was sind so die Wurzeln? Und was haben wir heute vergessen, was die Urvölker damals noch wussten?
Ja, weil die Urvölker unsere Wurzeln der Kultur sind. Und das ist die Lebensweise. Das ist die Lebensweise, mit dem, was man hat, einfach begnügsam zu sein. Und mit den Ressourcen der Natur umzugehen, mit den Heilkräutern des Urwaldes umzugehen, mit der Familie umzugehen. Aber gut, sie haben auch Kriege geführt untereinander. Und die haben immer wieder einen Grund gefunden. Ob das die Yanomami-Indianer in Venezuela waren, ob das die Papuas in Yrieixia, also Neuguinea waren. Aber das sind eigentlich unsere Wurzeln der Kultur. Und man sollte sich mal wirklich mal auch die Mühe machen, sich verschiedene Kulturen tiefer in die Psyche und die Lebensweise der Kulturen rein zu verdenken.
Wie nehmen die einen da eigentlich auf? Da kommt da sicher nicht jeden Tag ein Wolfgang vorbei.
Nö, das ist nicht so, dass da jeden Tag irgendwo einer vorbei wird oder der Touristenbus hält. Man muss sich schon ein bisschen mit den Kulturen und mit den Gewohnheiten der Urvölker vorher verständigen, also sich beschäftigen. Wir sind ja nicht so die Ersten, die diese Urvölker besucht haben. Und wenn man sich so nach gewissen Regeln hält und selber auch sagt, ich bin jetzt nicht der große Zambalo, ich komme jetzt hier als Weiser und ihr seid wirklich die Wilden, Primitive, ne? Die primitiven Wilden, was sie wirklich nicht sind. Ich habe wunderbare Erfahrungen damit gemacht. Die waren in keinster Weise jeweils in Gefahr.
Schön. Ich bin mir sicher, wir haben jetzt hier weltreisemäßig nicht alles beleuchten können. Mehrere Jahrzehnte sind nun mal in so wenigen Minuten nicht zu erfassen. Aber im Vorgespräch haben Sie mir von einer Zeit erzählt, da will ich noch mal ganz kurz drauf, wo Ihre Freiheit ganz besonders groß war. Das war in Amerika und da haben Sie viel auf dem Pferd verbracht, ne?
Ja, also jeder kennt John Wayne. Ich bin mit John Wayne Bonanza groß geworden. Und wie ich klein war, hat mich einmal jemand gefragt, was möchtest du werden? Habe ich gesagt, ich will der Cowboy auf der Ranch von Johnson. Der war damals dann nach dem Tod von Kennedy Präsident. Und ich habe mir auch diesen Traum verwirklicht und bin öfters nach Amerika gereist, habe auf Ranchen als Cowboy gearbeitet. Ich habe mit Cowboys über 4 Tage 60 wilde Mustangs von Wyoming nach Montana getrieben, über 2.500 Rinder von 2.000 auf 1.500 Meter runter, Branding mitgemacht, als Roundup mitgemacht. Ich habe mit Kühen viel gearbeitet, im Witten Lasso, und habe natürlich auch so das Cowboy-Leben am Lagerfeuer und an der Bars, an den Saloons und am Billardtisch mit Whisky eigentlich wirklich auch sehr genossen.
Okay, ich würde gerne viel mehr fragen, aber wir machen erstmal wieder Musik. Und für Sie, liebe Hörer, nochmal der Hinweis, mein Gast hat auch mal einen weltberühmten Schauspieler getroffen, nämlich den Kirk Douglas. Wie und wo das war, das hören wir nach der nächsten Musik. Und was wollen wir jetzt hören? Willie Nelson, mit welchem Titel?
Mama, don't let your baby grow up to be cowboy.
Das ist wieder der Cowboy.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Zurück bei Smürek trifft, live von den Lieblingsorten meiner Gäste, heute vom Pfingstberg. Und hier steht neben dem Belvedere noch ein anderes kleines Gebäude, der Tempel de Pomone. Ein Teepavillon in klassischen Formen nach antiken Vorbildern. Interessant ist es, dass der erste realisierte Bauentwurf ist von dem zur damaligen Zeit noch unbekannten Karl Friedrich Schinkel. Ist der erste, oder nicht der erste, sondern der Lieblingsort von Wolfgang Traut, den ich zu einer 4. Runde hier in meiner Sendung begrüße. Herzlich willkommen zurück. Herr Traut, wir haben viel über Ihr Leben gesprochen, das abwechslungsreicher wohl nicht sein kann. Bevor wir uns Potsdam zuwenden und Ihrer heutigen Aufgabe nochmal eine Geschichte. Sie sind dem großen Kirk Douglas begegnet. Wo war das?
Ja, der Kirk Douglas ist ein sehr guter Freund oder war ein sehr guter Freund von Wim Tölke. Und ich hatte
der große Preis, ne, damals?
Ja, genau. Und ich hatte nach dem Auftritt im großen Preis zusammen mit meinem damaligen Partner Dennis Katzer, der jetzt immer noch reist und immer noch auf Weltreise mit seiner Frau ist und sehr, sehr tolle Reisen macht, die vermarktet, war ich eines Tages beim Wim Tölke oben in Wiesbaden in seinem Büro. Und siehe da, da war dann auch Kirk Douglas. Ich habe ihn also nur ganz kurz mal begrüßt und aber ein paar Worte gewechselt und aber mehr nicht.
Okay, aber Wim Tölke, da waren Sie selbst auch gut befreundet, ne?
Ja, ja, also wir hatten jetzt nicht eine Freundschaft in dem Sinne, aber ich konnte anrufen, ich komm mal vorbei, und sagte, ja, noch komm mal, dann können wir mal ein bisschen quatschen. Er hat eigentlich auch einmal geplant, mit mir ein Buch über die ganze Reisen zu machen, hat sich dann aber auch irgendwie ein bisschen ins Abseits gedrängt.
Aber Sie haben alleine eins geschrieben?
Ich habe alleine
eins geschrieben,
zum Beispiel Ureinwohner.
Da kann man eine Menge lernen nochmal, ne?
Naja, es ist jetzt nicht sehr groß, es ist ein Taschenbuch, es gibt es noch zu kaufen, das ist richtig. Aber das steht also auch noch viel von meinen Reisen drin und so das Leben und die Kultur der Ureinwohner, so aus meiner Sicht, wie sie damals und heute sind, habe ich die ein bisschen beschrieben.
Sie sind dann nach Potsdam gekommen und mittlerweile schon seit fast 25 Jahren wieder hier, ne?
Nächstes Jahr im November werden es genau 25 Jahre.
Schlecht. Und Sie kümmern sich jetzt wieder um die Zahngesundheit vermehrt und da eben, wie eingangs schon besprochen, ums Aussehen der Zähne, sind aber auch so ein bisschen im Ausland unterwegs und arbeiten an ausländischen Zähnen manchmal, ne?
Ja, teilweise. Ich hatte mal früher ein bisschen in London an ausländischen Zähnen gearbeitet, mit einem Zahnarzt gearbeitet. Ich starte jetzt ein Projekt in China, sodass ich in China für ein paar Tage immer bin, so für 10 Tage immer bin und dort Veneers mache. Und die dort,
was sind Veneers?
Veneers sind diese kleinen, ist diese ganz hauchdünnen Schalen, die man auf die Zähne. Zähne werden nicht beschliffen, draufklebt, um zu verschönern, Farbe zu verändern und ein schönes Lächeln zu zaubern.
Zum Schluss, der Mensch braucht ja Vision. Sie haben noch eine, haben Sie mir erzählt im Vorgespräch. Sie wollen doch noch mal mit dem Segelboot los, ne? Irgendwann.
Ja, ich bin jetzt gerade dabei, meine Segelkenntnisse weiter zu vertiefen, Segelscheine zu machen, bis zum Yachtmaster Offshore. Und ein großer Traum ist nochmal einmal mit dem Segelboot um die Welt.
Da wünschen wir Ihnen jetzt schon viel Erfolg und viel Spaß. ist ja vielleicht noch ein bisschen hin und damit verbunden meine Bitte, dass wir uns nochmal treffen danach. Das würde ich dann gerne auch nochmal mit Ihnen besprechen, wie es denn so war.
Gerne, aber es wird noch ein bisschen dauern.
Ich halt aus. Liebe Hörer, das war eine Menge und leider haben wir auch nicht alles besprechen können, aber ich hoffe, Sie haben so ein bisschen Appetit bekommen, auch auf die Welt und auf das, was man alles erleben kann. Lieber Herr Traut, danke für die schöne Stunde an wunderbarem Ort auf dem Pfingstberg. Für Sie, liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Und einen schönen Sonntag noch.
Okay, ich danke Ihnen auch für das nette Gespräch.
Tschüss. Tschüss.
Radio Potsdam. Smürek trifft.